Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Und heute bin mal wieder ich für euch im Hörsaal-Mikro, Katrin Ohlendorf. Hallo. Ja, nächsten Montag ist der 8. Mai. Das ist der Tag, an dem im Jahr 1945 Deutschland bedingungslos kapituliert hat. Für die einen war das eine Niederlage, für die anderen eine Befreiung und für noch andere ein Sieg. Für sehr, sehr viele Menschen vor allem aber kam das Ende dieses Regimes ganz schlicht und einfach zu spät. Ich weiß nicht, wie es euch geht. An solchen Gedenktagen frage ich mich manchmal, was ich in dieser Zeit getan hätte, auf welcher Seite ich gestanden hätte, ob ich mitgemacht hätte oder geschwiegen, ob ich das alles überhaupt verstanden hätte, dafür dagegen gewesen wäre, mutig, gleichgültig oder feige. Geschichtsbücher, die sind ja oft so eher trocken. Da fällt es mir persönlich schwerer, mich in diese Zeit und vor allem ihre Menschen hineinzuversetzen. Biografien ermöglichen das eher, finde ich. Und das sind dann zwar ganz individuelle Geschichten, die sich wahrscheinlich nicht verallgemeinern lassen, aber sie ermöglichen einen ganz anderen Zugang, vermitteln etwa Gefühle und innere Konflikte. Heute hören wir eine solche Lebensgeschichte, die eines jungen Mannes, der irgendwie dagegen war und irgendwie trotzdem mitgespielt hat.
Das ist die Geschichte von Helmut Schneider, ein gut funktionierender Jurist in der IG Auschwitz. Der genaue Blick auf das Leben einer einzelnen Person erlaubt einen viel differenzierteren Einblick in die Motive und Aktivitäten als der abstrakte Blick auf die ganze Gesellschaft. Man kann sehr genau beobachten, wie aus einem dem NS-fernen Studenten ein systemischer Mittäter wird. Eine gespaltene Persönlichkeit. Er hatte vor dem Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg gesagt, während seiner Tätigkeit in Auschwitz nichts Strafbares oder Illegales gesehen zu haben. Mit dieser Aussage, um deren Unrichtigkeit er wusste, musste er in Zukunft leben und er musste daran leiden.
Ja, dieser Helmut, der hatte zunächst mal einfach das Pech, ganz platt gesagt, in die falsche Zeit geboren worden zu sein, wie so viele damals. Wenn er zum Beispiel 2000 geboren worden wäre, würde er vielleicht Lukas, Jan oder Tim heißen und wäre jetzt gerade mal 23 geworden, so alt wie Helmut war, als die Nationalsozialisten die Macht übernommen haben. Ja, und er wäre wohl nicht in so eine krasse moralische Zwangslage geraten. Wie aus ihm ein Mittäter wurde, aber auch ein Retter übrigens, und was später mit ihm passierte, das hat Winfried Schulze erforscht. Winfried Schulze ist Historiker. Er war viele Jahre Geschichtsprofessor an der FU Berlin in Bochum und zuletzt an der LMU München. Mittlerweile ist er emeritiert. Sein Lehrgebiet war die Geschichte der frühen Neuzeit und er hat sich in seiner Arbeit auch intensiv mit späteren Zeiten befasst, eben auch mit dem 20. Jahrhundert. Ja, sein Lebenslauf ist irre umfangreich. Das würde hier auf jeden Fall den Rahmen sprengen. Ich setze euch einfach einen Link im Artikel zu dieser Episode. Zwei Punkte würde ich aber trotzdem noch gern rausheben, weil das gut zum heutigen Thema passt. Zum einen war Winfried Schulze maßgeblich daran beteiligt, dass die Geschichtswissenschaft in den 90er Jahren kritisch über ihre Rolle im Nationalsozialismus diskutierte und auch über die Konsequenzen daraus in der Zeit nach dem Krieg. Ja, und zum anderen hat er ein Faible für Biografien, also historische Biografien, und hat dabei ein besonderes Augenmerk auf Quellen gelegt, aus denen sich Informationen zum Selbstbild der betreffenden Person herauslesen lassen. Ego-Dokumente, das ist der Begriff dafür, den er, also Winfried Schulze selbst, in der deutschen Geschichtswissenschaft etabliert hat. Ja, und diese Dokumente beinhalten nicht nur absichtliche Aussagen einer historischen Person über sich selbst, sondern zum Beispiel auch amtliche Dokumente, Prozessakten und so weiter. Ja, so kann Geschichtswissenschaft auch aussehen wie ein Puzzle aus vielen kleinen Teilen, die es zu finden gilt. Eine, ja, historische Schnitzeljagd sozusagen, um zu verstehen und vielleicht sogar nachfühlen zu können, wie Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt gelebt haben, warum sie wie gehandelt haben, wie Helmut eben in der NS-Zeit. Ja, der Titel des Vortrags, Die Verdrängung, der Weg eines deutschen Juristen von Auschwitz nach Goslar, gehalten hat Winfried Schulze ihn am 18. Oktober 2022 am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen, kurz KWI. Und was er da vorstellt, ist übrigens Work in Progress. Ihr bekommt also, was selten ist, Einblick in die Werkstatt eines Historikers noch bei der Arbeit. Die Geschichte von Helmut Schneider soll nämlich ein Buch werden. Winfried Schulze.
Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich natürlich, dass ich die Gelegenheit bekomme, hier in diesem Rahmen etwas vortragen zu können. Es ist für einen Autor eines Buches immer eine besondere Herausforderung, gewissermaßen im Lauf des Schreibens noch einmal das Publikum zu suchen und zu sehen, wie es auf diese Thesen reagiert. Insofern bin ich Ihnen extrem dankbar, dass ich hier bei Ihnen vortragen kann und nutze die Gelegenheit gerne, um dieses Buchprojekt ein bisschen weiterzubringen, was dann im nächsten Jahr erscheinen soll. Es mag Sie ja vielleicht überraschen, dass hier ein etwas schon in die Jahre gekommener Mensch nochmal ein neues Projekt beginnt. Sie werden ja leicht erkennen, dass ich nicht mehr zu den Allerjüngsten gehöre. Aber es gibt manchmal Wechselfälle im Leben, die einen dazu bringen, die alten Pläne aufzugeben. Zwar ist inzwischen für mich sozusagen die Zuwendung meiner Enkel wichtiger als sozusagen die Anerkennung der Fachgenossen, aber das hindert mich nicht daran, sozusagen ab und zu einmal doch in Dinge hereinzuleuchten, die mich interessieren und die mir im Grunde bestätigen, dass ich vor x Jahren den Beruf des Historikers aus guten Gründen ergriffen habe. Und die Bestätigung dafür habe ich jetzt im letzten Jahr gefunden, wo ich an diesem Buchprojekt eben gearbeitet habe mit Archivstudien und Bibliotheksbesuchen. Die in Auschwitz geboren wurden, so lautet eine Kapitelüberschrift in der klassischen Dokumentation über Menschen in Auschwitz, die Hermann Langbein, selbst ein überlebender KZ-Häftling in Auschwitz, 1972 herausgegeben hat. Das klingt zunächst hoffnungsvoll, aber dann folgt ein erschütternder Bericht darüber, wie im KZ Auschwitz mit den dort geborenen Kindern umgegangen wurde. Sie wurden getötet. Nicht immer direkt, aber kaum eines der Kinder überlebte. Den meisten wurde noch eine Häftlingsnummer auf den Oberschenkel tätowiert. Damit konnte dann ihr Tod im Standesamt Auschwitz korrekt dokumentiert werden. Aber in diesem Standesamt, denn das Standesamt des Lagers Kasernenstraße gehörte bis Januar 1943 zum normalen Standesamt 1 Auschwitz, wurden auch Kinder registriert, die die Chance hatten zu überleben. Und um den Fall eines solchen Kindes soll es gehen, wenn im Folgenden versucht wird, die Lebensgeschichte des Vaters dieses Kindes in knappen Zügen zu beschreiben und in die Umbrüche des 20. Jahrhunderts einzuordnen. Warum ich das tue und wie ich überhaupt darauf gekommen bin, will ich ganz kurz erklären. Sie haben ja bei der Vorstellung eben gehört, dass ich eigentlich Frühneuzeithistoriker bin oder besser gesagt war. Das Thema Auschwitz lag mir wissenschaftlich gesehen sehr fern, auch wenn ich mich aus guten Gründen immer dafür interessiert habe, denn als Angehöriger meiner Generation musste man sich dafür interessieren, das ist ganz klar. Aber vielleicht ist das der Grund, dass ich mich mit großer Energie auf diese Biografie gestürzt habe und versucht habe, alles über diesen Mann, über Helmut Schneider und seine Lebensumstände zu erfahren, was heute über 50 Jahre nach seinem Tod noch möglich ist. Und das ist bemerkenswert viel, wie ich herausgefunden habe. Wie kam ich dazu? Nicht immer merkt man auf, wenn man den Geburtsort eines Menschen erfährt. Das ist normalerweise kein großes Thema. Wenn aber von einem gleichaltrigen Freundin er durch Zufall erfährt, dass sie im April 1942 nicht in Goslar, sondern in Auschwitz geboren wurde, dann ist man zumal als Historiker unwillkürlich alarmiert und direkt interessiert. Man will Näheres über die Hintergründe wissen. Wie konnte man in Auschwitz geboren werden? Viele werden diesen Geburtsort als Belastung empfinden, wollen ihn verschweigen oder gar verdrängen. Auschwitz gilt heute als Ort der Hölle schlechthin. Er ist zum Symbol der Vernichtung von Millionen jüdischer Menschen aus ganz Europa geworden, der Tag der Befreiung des Lagers durch russische Truppen am 27. Januar 1945 ist zum weltweit anerkannten Gedenktag des Holocaust geworden. Sofort drängt sich die Frage auf, wie konnte es geschehen, dass dieses Kind in Auschwitz geboren wurde und dort bis zum Anfang des Jahres 1945 zusammen mit seiner 3 Jahre älteren Schwester behütet aufwuchs, wo zur gleichen Zeit Hunderttausende Menschen ermordet wurden. Ja, man konnte in Auschwitz mit der guten Aussicht auf ein weiteres Leben geboren werden, wenn man einen Vater hatte, der in Auschwitz-Monowitz eine verantwortliche Position für die IG Farben, also die Interessengemeinschaft Farbenindustrie AG, damals der größte Industriekonzern Deutschlands, bekleidete, die seit Frühjahr 1941 in Monowitz in unmittelbarer Nachbarschaft zum Stammlager KZ Auschwitz und zum späteren Vernichtungslager Birkenau ein großes Chemiewerk zur Treibstoff- und Kunststoffproduktion aufbaute. Die IG Farben hatte sich auf Drängen der Wehrmacht und des Reichswirtschaftsministeriums dazu bereit erklärt, in Oberschlesien ein weiteres Buna-Werk, also für künstlichen Kautschuk, und ein Treibstoffwerk zu errichten, weil man um die Sicherheit der Produktion in den weiter westlich gelegenen Werken in Marl, in Ludwigshafen und in Leuna durch alliierte Luftangriffe fürchtete. Oberschlesien galt zu dieser Zeit noch als Luftschutzkeller des Reiches, weil die Reichweiten der alliierten Bomberflotten und ihrer notwendigen Begleitjäger noch nicht ausreichten, um diese Region zu erreichen. Das sollte sich erst 1943 ändern, als die Alliierten den Luftstützung Foggia in Italien erobert haben und von dort aus dann leichter nach Auschwitz auch hätten fliegen können, wenn sie es denn getan hätten. Das ist noch ein anderes Thema, auf das ich heute Abend nicht eingehen werde. Das Leben dieses Mannes mit Namen Helmut Schneider, der nach der Rückkehr aus Auschwitz 1945 schnell sein bürgerliches Leben als Jurist wieder aufnahm und in der Kommunalverwaltung der Stadt Goslar bis an die Spitze zum Oberstadtdirektor aufstieg, hat mich sofort interessiert. Sein scheinbar normales Leben über die deutschen Systemwechsel hinweg zu verfolgen, schien mir nicht nur aus der erwähnten persönlichen Interessenlage der Freundin her der näheren Analyse wert, sondern auch als Fallstudie über einen deutschen Juristen im 20. Jahrhundert, der gewiss ohne Absicht in eine moralische Zwangslage geraten war und mit der Erfahrung von Auschwitz in seinem weiteren Leben zurechtkommen musste. Der genaue Blick auf das Leben einer einzelnen Person erlaubt einen viel differenzierteren Einblick in die Motive und Aktivitäten als der abstrakte Blick auf die ganze Gesellschaft oder in deren Großgruppen, wie das die Geschichtswissenschaft üblicherweise tut. Bemerkenswert erscheint die Biografie auch deshalb, weil er in seiner Zeit in Monowitz als unzweifelhafter Mitorganisator des Systems der Zwangsarbeit von KZ-Häftlingen, daneben aber auch zum Beschützer einer großen Gruppe französischer Zwangsarbeiter wurde, die unter anderem als Angehörige der von der Vichy-Regierung organisierten Chantier de la Jeunesse Française, also übersetzt etwa Werkstätten der französischen Jugend, eine Art von paramilitärischem Arbeitsdienst, als Ersatz für den verbotenen Wehrdienst, nach Auschwitz geraten waren, um gezwungenermaßen dort am Aufbau des großen Werkes mitzuarbeiten. Durch die Verbindung des Anführers des französischen Lagers mit Namen Georges-Jacques Toupet mit der französischen Résistance geriet er auch selbst in die Nähe der Widerstandsbewegung und unterstützte sie. Den deutschen Widerstandskämpfer Dr. Hans Deichmann aus dem Umfeld des Kreisauer Kreises, der ihn aus dienstlichen Gründen mehrfach in Auschwitz besuchte, brachte er durch seine Berichte über die Verhältnisse in Auschwitz zum aktiven Widerstand im Rahmen der italienischen Resistenzerbewegung. So erwies sich dieser Assessor Helmut Schneider schon auf den ersten Blick als eine komplexe, nicht leicht einzuordnende Persönlichkeit, die näher zu untersuchen mich sofort reizte. Und dieser Eindruck verstärkte sich noch nach dem ersten Blick in seine Aussagen im Nürnberger IG Farben-Prozess 1947-48, seine Entnazifizierungs- und Strafprozessakten, seine Personalakte im Stadtarchiv Goslar, seine erhaltenen Tagebücher und Briefe und schließlich die Lektüre seiner politisch-philosophischen Traktate, die er zwischen 1946 und 1965 selbst verfasste. Das Leben dieses Mannes in der üblichen Vortragslänge schlüssig zusammenzufassen, bereitet einige Schwierigkeiten. Es sind nicht nur die vielen unterschiedlichen Lebensstationen und Wechselfälle zu berichten, es bleiben neben einigen Unklarheiten, die aufgrund der Quellen nicht zu klären sind, auch viele Widersprüche, die kaum aufzulösen sind. Es finden sich Verhaltensweisen, die nicht zueinander passen. Am schwierigsten aber erscheint mir die bei dieser Biografie naheliegende Frage zu beantworten, wie er später mit der Erfahrung von Auschwitz umging und wie er die Ambivalenzen seiner dortigen Tätigkeit später selbst verarbeitet hat. Vor diesem Hintergrund von Fragen will ich kurz über seine Biografie berichten. 1910, als Sohn eines wirtschaftlich durchaus gut gestellten Prokuristen einer Margarinefabrik geboren, wächst das einzige Kind seiner Eltern in Helmstedt auf, wo er das humanistische Gymnasium besucht und evangelisch konfirmiert wird. Wir sehen dort einen politisch wachen Studenten in wechselnden Studienorten, zuletzt in Göttingen, der sich zusammen mit seinem Freund schon früh vom Nationalsozialismus abwendet und den Eintritt in die Partei verweigert, ohne dass man genau erkennen könnte, wo seine konkreten Konflikt- oder Konsenspunkte mit der Partei lagen. Genauer erkennbar werden allerdings deutlich artikulierte Differenzen in Religions- und Rechtsfragen, die der Student auch niederschreibt, wenn er sich zum Beispiel gegen die deutschen Christen wendet, für die sein Pfarrer damals warb, oder Hitlers Angriff auf die Unabhängigkeit der Richter als Akt der Tyrannei bezeichnet, klar ausgesprochen. Er gehört damit definitiv nicht zu der Generation des Unbedingten, um den Titel des Buches von Michael Will zu zitieren, also jener großen Gruppe gerade von jungen Juristen, die ein paar Jahre später die Funktionseliten von Justiz, Polizei, Partei, SS, SD und vielen anderen Ämtern bilden werden. Dem jungen Mann, der auf seiner Abiturreise mit seiner Mutter nach Paris und zu Monets Garten in Giverny zu einem Freund der französischen Sprache und Kultur wird, bleibt der zeit- und generationstypische völkische Nationalismus völlig fremd, also eine Besonderheit ohne jeden Zweifel. Der junge Jurist mit beiden Staatsexamen sieht 1938 ein, dass er sich in der freien Wirtschaft besser den Zumutungen der NSDAP entziehen kann, deren Mitglied er dezidiert nicht werden will, nachdem ihn während des Studiums in München die fanatisierten Massen bei einer Hitlerrede im Bürgerbräukeller abgestoßen haben. Nach seinem Berufseinstieg bei der IHK Halle, also der Industrie- und Handelskammer, wo er den Druck zum Eindruck in die NSDAP spürt, weicht er bald aus und fasst im IG Farbenkonzern Fuß, der ihn als Staat im Staate von Wehrdienst und Partei schützen kann. Dort findet er in dem Ingenieur Dr. Walter Dürrfeld einen Mentor, der ihn 1941 von Pölitz in der Nähe von Stettin, seinem ersten Arbeitsstelle an einem Hydrierwerk auch, nach Auschwitz mitnimmt, als es dort ab Frühjahr 1941 um den Bau eines riesigen Buna- und Hydrierwerkes geht und Dürrfeld de facto Chef der Baustelle wird. Dürrfeld macht ihn zum Mitarbeiter des riesigen Industrieprojektes im Volumen von ca. 770 Millionen Reichsmark im Auschwitz-Monowitz, dessen Aufbau nur durch die menschenverachtende Mobilisierung der Arbeitskraft von Zwangsarbeitern aus ganz Europa und der KZ-Häftlinge aus Auschwitz möglich wird. Im Maximum arbeiten ca. 10.000 Häftlinge auf der Baustelle. Er wird als Leiter einer Abteilung für Arbeiterfragen Teil eines Systems von Zwangs- und Häftlingsarbeit, dem in den wenigen Jahren der Bauzeit wahrscheinlich 20.000 bis 25.000 Menschen zum Opfer fallen. So ist die Schätzung der Historiker, die in den letzten Jahren erarbeitet worden sind, dabei. Man kann dieses System natürlich nur Vernichtung durch Arbeit nennen. Daran wirkt er indirekt mit. Er wird doch zum, wie ich es nenne, systemischen Mittäter, der im Sinne des Systems funktioniert und sich damit das Kriegsverdienstkreuz zweiter Klasse verdient. Bei seinen Auslandsreisen nach Italien, Belgien und Frankreich versucht er, Baufirmen mit ihren Arbeitern für den Einsatz in Auschwitz zu gewinnen, um das immer drängende Problem der fehlenden qualifizierten Arbeitskräfte zu lösen. Am Ende sind es fast 8.000 Häftlinge auf der Baustelle eingesetzt, manchmal auch in Spitzen sogar bis zu 10.000. Selektionen sorgen dafür, dass immer arbeitsfähige Häftlinge zur Verfügung stehen, wenn andere Häftlinge ausgefahren sind durch Krankheit oder durch Schwäche. Das ist die eine Seite von Helmut Schneider, der gut funktionierende Jurist in der IG Auschwitz. Aber Wir lernen in Auschwitz noch einen anderen Mann kennen, der im kleinen und vertrauten Kreis der Kollegen und Freunde Zweifel und Nachdenklichkeit an den Tag legt, wenn er seine kritischen Tagebuchnotizen vorträgt. Sein unmittelbarer Vorgesetzter, ein Dr. Martin Rosbach, wird später in Nürnberg aussagen, ich zitiere aus dem Gerichtsprotokoll, in einem bestimmten Personenkreis, der sehr klein war, zu dem Walter Dürrfeld, der Chef, nicht gehörte, sondern zum Beispiel Eduard Bahr von Bahrenfels, ein österreichischer konservativer Politiker, der nach Auschwitz geraten war, ein Mann namens Züller und Helmut Schneider, konnten wir offen über die ganze Schinderei des Häftlingseinsatzes, über den schon verlorenen Krieg und über die Wahnsinnsherrschaft der NSDAP sprechen. In diesem Kreis waren wir beispielsweise auch über die von der IG-Werksleitung erlassene Bestimmung außerordentlich entrüstet, wonach bei Luftangriffen Häftlinge nicht in Deckung gehen durften. Das kann nur das Jahr 1944 betreffen, denn es gibt im Jahr 1944 etwa 3 alliierte Luftangriffe, nachdem im Mai 1944 zum ersten Mal eine alliierte Maschine eine Luftaufklärung über Auschwitz gemacht hatte. Er nutzt auch gerne die Gelegenheiten zur Aussprache mit kritischen Besuchern, wie etwa dem schon kurz erwähnten deutschen Widerstandskämpfer Dr. Hans Deichmann, den er über die Vorgänge in Auschwitz informiert und dem er Einzelheiten über den Beginn der Produktion der V1-Waffen in Peenemünde mitteilt. Deichmann kam mehrfach nach Auschwitz, weil er sich als Italienbeauftragter der IG Farben um die Lebensbedingungen der von ihm vermittelten italienischen Arbeiter kümmern musste. Es liegt nahe, dass Deichmann, den Schneider 1949 als Freund bezeichnen wird, erst nach diesen Besuchen bei Schneider in Auschwitz den Schritt hin zum aktiven Widerstand in der Resistenzbewegung tut. Man muss erklärend hinzufügen, dass Deichmann der Bruder von Freier von Moltke war, der Frau des Gründers des Kreisauer Kreises Helmut James Graf von Moltke. Dadurch war Deichmann in das Umfeld dieses Kreises geraten. Später, 1949, sollte er Schneider ein politisches Zeugnis über seine Gegnerschaft zum NS ausstellen, das dieser für seinen Prozess benötigte, aus dem ich eine Passage zitieren möchte, weil das eine wirklich unverdächtige Äußerung eines Widerstandskämpfers ist, die man hier, glaube ich, zitieren muss. Im Werk Auschwitz, so sagt er, hatte ich in erster Linie mit Herrn Schneider zu tun und ich glaube daher, Gelegenheit gehabt zu haben, mir ein ziemlich gründliches Urteil über Herrn Schneider zu bilden. Dieses war in jeder Hinsicht positiv. Herr Schneider war in jeder Weise bemüht, den in Auschwitz tätigen Fremdarbeitern den Aufenthalt unter den gegebenen Umständen erträglich zu gestalten. Ich erinnere mich genau, dass mir Herr Schneider im Mai 1942 mit dem Ausdruck seiner uneingeschränkten Bewunderung davon berichtete, dass die italienischen Arbeiter kurz nach ihrem Eintreffen auf der Baustelle einen KZ-Kapo verprügelt hätten, der einen Mitgefangenen misshandelt hatte. Diese Haltung war und blieb charakteristisch für Herrn Schneider, von dem ich weiß, dass er allen Misshandlungen mit Abscheu gegenüberstand und wo er konnte, derart die Übergriffe bekämpfte. Herr Schneider hat über solche Dinge auch allgemein über seine kritische und ablehnende Haltung zum Nationalsozialismus und seiner Politik offen sich mit mir ausgesprochen und ich kann mich sehr wohl erinnern, dass Herr Schneider stets sichtlich erleichtert war, mit mir offen derartige Fragen besprechen zu können. Dass ich, Deichmann, überzeugter Antifaschist war, eine Feststellung, die heute recht unmodern geworden ist, schreibt er 1949, war Herrn Schneider wohl bekannt und ich hatte keinen Zweifel, dass meine politische Überzeugung vollauf gebilligt wurde. Schneider kümmert sich schließlich in ungewöhnlich intensiver Weise um die jungen französischen Zwangsarbeiter und Chantier de la Jeunesse Française, deren interne Organisation im Lager eher aufzubauen hilft, nachdem sie im Juli 1943 in Auschwitz angekommen waren. Der französische General, der Befehlshaber der Chantiers, ein General de la Porte du Tay, lobt ihn schon im November 1943 ausdrücklich für seine Bienveillance gegenüber den Franzosen, die im Lager die Pétain-Franzosen genannt wurden. Er unterstützte sie, wo immer er kann, auch gegen die SS und den Werkschutz. Der Anführer dieses Lagers, der eben erwähnte Georges Toupet, wird sein enger Freund, der, auf den ersten Blick schwer vorstellbar, das Weihnachtsfest 1944 im Hause Schneiders verbringt. Kurz davor hatte er in einem ausführlichen Brief an den französischen Arbeitsminister Dea, der Toupet zum Chef aller deutschen Chantierlager in Berlin machen wollte, vor dessen Abberufung gewarnt, er sei in der derzeitigen Lage unersetzlich in Auschwitz, sein Verlust sei für das Werk ein Sakrifice. Das ist natürlich ein interessanter Brief, der natürlich deutlich macht, sozusagen, dass Schneider sich in jeder Weise für seinen Freund Toupet einsetzte. Und dies in einer Situation, in der natürlich die Vichy-Regierung schon sozusagen auf wackeligen Füßen stand, wie man das ja für den November 1944 weiß. Man könnte sagen, er verdrängt seine Arbeit für die EG Auschwitz durch seine Sorgen um die jungen Franzosen im Lager, in denen er ein relativ autonomes kulturelles Leben ermöglicht. Und ihrem Anführer verschafft er auch den Freiraum für dessen Kooperation mit den Netzwerken der Résistance. 1945 bescheinigt ihm auch dieser Freund seine Unterstützung seiner eigenen Widerstandsaktivitäten. Ich zitiere aus dem Gutachten von Toupet: Ich muss sagen, dass ich in meiner Arbeit erheblich durch den Schutz eines jungen deutschen Anwaltes, den Assessor Helmut Schneider, unterstützt worden bin, der seinen Beruf aufgeben musste, weil er nicht der Nationalsozialistischen Partei beitreten wollte, der aber durch familiäre Beziehungen und durch seine Intelligenz eine interessante Position in der deutschen Schwerindustrie erhalten hatte. Mehrere Male hat der frankophile Schneider, Klammer auf, mütterlicherseits von französischem Blut, hat er Kameraden gerettet und er hat mich durch seine persönliche Garantie vor der Festnahme durch die Gestapo geschützt. Viele andere Kameraden haben auch in diesem Sinne Zeugnis abgelegt. Währenddessen ging er ein großes Risiko ein und seine persönlichen Feinde haben ihn unaufhörlich angegriffen. Das ist natürlich ein sehr freundlicher Text, den er hier schreibt. Es sind nur leider einige Fehler drin, denn der gute Schneider hatte keine französische Mutter. Das war sozusagen erfunden. Wahrscheinlich hat Toupet sozusagen nicht richtig mitbekommen, dass seine Mutter die Person war, die ihn in die französische Kultur und Sprache eingeführt hat. Und das hat er sozusagen dann als gewissermaßen als französische Verwandtschaft hingestellt dabei. Auch diese anderen Dinge durch familiäre Beziehungen sind nicht ganz korrekt, aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Es kommt darauf an, dass im Grunde Toupet mit seinen Kameraden nach 1945 sozusagen das hohe Lied des Freundes singt und immer wieder bemüht ist, sozusagen seine großen Leistungen herauszustellen. Dazu gleich noch mehr. Schließlich begleitet er die jungen Franzosen von Januar bis März 1945 auf dem wirklich gefährlichen Marsch oder der etappenweisen Bahnfahrt nach Westen bis nach Königstein bei Dresden, wo sie sich im April trennen, nicht ohne sich zu versprechen, miteinander in Kontakt zu bleiben, was auch dann in der Tat der Fall sein sollte. Er legt sich mit der für ihn nicht ungefährlichen Hilfe für sie eine Art moralisches Ausgleichskonto an, wie er selbst einmal formuliert hat, allerdings später. Aber so sehr er sich für seine Franzosen und auch für die italienischen Arbeiter eingesetzt hat, für Mitleid gegenüber den jüdischen Häftlingen in Monowitz gibt es keine wirklich belastbaren Belege. Obwohl er mit den vertrauten Kollegen in Auschwitz über die Schinderei der Häftlinge und die Wahnsinnsherrschaft der Nazis spricht, wie wir schon gesehen haben. In den sogenannten Wochenberichten der IG Auschwitz, einer sehr interessanten Quellengattung, die im Grunde so eine Art interner Bericht sind über das, was im Werk vor sich ging, also in diesen Wochenberichten, in denen Schneider für Personalfragen verantwortlich zeichnet, finden sich keine Hinweise auf Überlegungen zur generellen Besserstellung der jüdischen Häftlinge oder der osteuropäischen Zwangsarbeiter. Die Frage nach dem trotz SS-Regime verbleibenden Spielraum einer menschlicheren Behandlung der KZ-Häftlinge in ihrem Verantwortungsbereich haben sich weder sein Chef Dürrfeld noch er selbst gestellt. Vielleicht konnten sie sich auch nicht stellen, aber sie haben sich jedenfalls nicht erwogen. In ihren Aussagen in Nürnberg gegen die IG Farben imaginieren sie allerdings das Gegenteil und sprechen von der guten Behandlung der Häftlinge, ihrer ausreichenden Ernährung mit ausführlichen Tabellen sozusagen über diese Kalorienwerte, die sie bekommen hätten, die gute Krankenversorgung und ihre guten Ausrüstung mit Schutzkleidung. deren spätere Aussagen in den Strafprozessen wie dem Wollheim-Prozess und dem eigentlichen Auschwitz-Prozess 1963-65 und ihre literarischen Zeugnisse belegen aber das genaue Gegenteil. Ich erinnere nur an Primo Levi, der von den Selektionen ja berichtet hat, bei denen arbeitsunfähige Häftlinge ins KZ und damit ins Gas zurückgeschickt wurden. Und dafür gibt es natürlich unendlich viele Belege. Es ist eine der interessanten Dinge. Man kann bei dem Prozess in Nürnberg sehr genau beobachten, wie also wirklich Hunderte von Zeugen aufgerufen werden, die die gute Behandlung dokumentieren sollen. Wird immer wieder sozusagen die berühmte Buna-Suppe erwähnt, eine warme Gemüsebrühe, sozusagen die mittags den Häftlingen gereicht wurde, die als besondere Wohltat hingestellt wurde, obwohl sie gar keinen Nährwert hatte. Alles das gehörte sozusagen zur Taktik der Prozessführung nach 1947-48. Nach der gemeinsamen Flucht mit den Franzosen Richtung Westen fasst Schneider erstaunlich schnell und problemlos Fuß in Goslar, wohin seine Frau eher zufällig schon vorausgezogen war. Sie kannte dort eine Studienfreundin, die ihr Wohnraum angeboten hatte. Sein Freund Toupet lobt nach seiner Rückkehr nach Frankreich im Juni 1945 in seinem Bericht über die Auschwitz-Zeit die Menschlichkeit Schneiders, seine vielfachen Hilfen in gefährlichen Situationen. Tout se centralise sur un seul Allemand, Schneider. Also alles dreht sich um einen einzigen Deutschen, um Schneider. So ist der zentrale Satz. Seine Freunde wiederholen das Urteil vielfach, senden ihm später Ehrenurkunden, Fotos und liebevolle Buchwidmungen nach 1945. Also, er kommt nach Goslar, baut auch da schnell seine bürgerliche Existenz wieder auf. Man muss sich vorstellen, er verlässt Auschwitz am 21. Januar 1945. Am 21. Juni 1945 sitzt er bereits in der Sitzung des Magistrats der Stadt Goslar und ist dort als juristischer Berater tätig. Also der Einstieg in eine Karriere dann als späterer Stadtdirektor und Oberstadtdirektor. Soweit, so gut. In Goslar tritt er übrigens in die SPD ein, eine der erstaunlichsten Wendungen in Schneiders Leben, für die ich so keine rechte Erklärung habe. Man kann es bei ihm wohl auf alte sozialistische Ideen zurückführen, die bei ihm sozusagen eine Rolle gespielt haben. Außerdem erklärt er später einmal, er sei der SPD beigetreten, weil sie sich als einzige Partei gegen Hitler gewehrt habe. Das könnte noch ein Argument sein, aber er hat gar keine Beziehung zur Partei. Er lässt sich nur wählen von ihr im Stadtrat und unterstützen, aber er geht auf keine Ortsversammlung und zahlt nur Beiträge. Soweit so gut. Doch dann kommt es zu einer Wende in seinem Leben. Walter Dürrfeld, sein ehemaliger Chef in der IG Auschwitz, ist 1947-48 einer der 23 Hauptangeklagten im IG-Farben-Prozess, einem der großen Hauptkriegsverbrecherprozesse vor dem Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg. Schneider entschließt sich, wie er sagt, freiwillig, für ihn auszusagen, wobei sich einer der 5 Anklagepunkte direkt auf die Sklavenarbeit, Slave Labor, der englische Fachbegriff, der KZ-Häftlinge in Auschwitz-Monowitz bezieht. Diese Aussage zugunsten Dürrfelds in Nürnberg bringt ihn selbst wieder in Bedrängnis. Er hatte vor Gericht nicht nur in einem ausführlichen Affidavit, also einer eidesstattlichen Bestätigung, die soziale Haltung seines Chefs hervorgehoben, sondern er hatte im Kreuzfeuer erstaunlicherweise auch gesagt, während seiner Tätigkeit in Auschwitz nichts Strafbares oder Illegales gesehen zu haben, wonach ihn Dr. Alfred Seidel, der Verteidiger Dürrfelds, gefragt hatte. Der Name Dr. Alfred Seidel wird einigen von Ihnen bekannt sein, sozusagen der spätere bayerische Innenminister, einer der sozusagen dauerhaft bleibenden Nazis, muss man dazu sagen, der Dürrfeld hier verteidigt hatte und der von Goebbels ob seiner wahren deutschen Anwaltstätigkeit gelobt worden ist in der von Göring, Entschuldigung. Dies also die Aussage in Nürnberg. Er habe nichts Illegales oder Strafbares gesehen. Für einen Juristen schier unvorstellbare Aussage. Ein reißerischer und weitgehend falscher Zeitungsartikel in einer kommunistischen mitteldeutschen Zeitung macht seine Aussagen und damit seine Rolle in Auschwitz erneut publik und unter öffentlichem und vor allem britischem Druck wird sein bereits zweimal abgeschlossenes Entnazifizierungsverfahren wieder aufgenommen. 8 Tage nach seiner feierlichen Ernennung zum Oberstadtdirektor der Stadt Goslar, der auch die Landesregierung auch zugestimmt hatte, wird er wieder suspendiert, der Zugriff auf sein Vermögen wird ihm entzogen und er beantragt ein Disziplinarverfahren gegen sich selbst. Das ist das Jahr 1949, wo er im Grunde sozusagen mehrere Monate lang nur auf ein Drittel der Einkünfte bezieht. Vor dem Landgericht Braunschweig muss er sich zudem gegen den Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung durch einen angeblichen, von ihm geduldeten Hundebiss an einem polnischen Zwangsarbeiter in Auschwitz verteidigen, wird jedoch aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Dieser Vorwurf war alleine übrig geblieben, nachdem für eine Anklage wegen direkter Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Auschwitz und anderer Vergehen keine Beweise gefunden werden konnten. Seine Karriere geht weiter. 1960 wird er als Oberstadtdirektor für weitere 12 Jahre wiedergewählt. Er ist ein durchaus erfolgreicher Kommunalbeamter, der sich intensiv für Wohnungsfragen in Goslar engagiert und ein großes Neubauprojekt auf dem ehemaligen Flugfeld initiiert, kulturell interessiert ist und schon 1946 eine Volkshochschule ins Leben ruft und auch viele überregionale Verwaltungsfunktionen in öffentlichen Körperschaften wahrnimmt. Nach Kriegsende nimmt er so schnell wie möglich den Kontakt zu seinen französischen Freundinnen wieder auf. Den Zettel mit ihren Anschriften hat er sorgfältig aufbewahrt. Er ist heute noch in seinem Nachlass zu finden. Sie überhäufen ihn mit Beweisen der Dankbarkeit, gewidmeten Büchern und Ehrenurkunden und anderen Zeichen tiefer Freundschaft. Sie stehen ihn in seinem Prozess und dem Entnazifizierungsverfahren mit beeindruckenden Zeugenaussagen über seine Haltung zur Seite. Daraus entstehen nicht nur enge, fast familiäre Beziehungen mit häufigen gegenseitigen Besuchen, sondern letztlich auch eine Städtepartnerschaft zwischen der französischen Stadt Arcachon, wo einer der Freunde dann Professor geworden ist, und Goslar. Wieder verdrängt er die gründliche Auseinandersetzung mit seiner Vergangenheit durch die sich noch vertiefende Freundschaft mit den Franzosen, die beredtes Zeugnis für den Helfer in Auschwitz und für den Anti-Nazi-Assasseur Schneider ablegen. Dies ist sozusagen zum Begriff in der französischen Zeitgeschichtsforschung geworden. So wichtig die anhaltende Freundschaft für Schneider und die Franzosen auch war, so kann man nicht verkennen, dass er im Nachhinein zu einer enormen Überhöhung seiner Beziehung zu den französischen Freunden neigte, die in Auschwitz ihren Anfang genommen hatte. 1967 trägt er in sein Tagebuch ein, ich zitiere, Auschwitz, das ist mindestens von 1943 an der Verlust des Vaterlandes. Es ging schließlich nur noch um menschliche Bewährung des Einzelnen. Teilergebnis für mich, die erste deutsch-französische Zelle ist durch mich entstanden. Europa begann damals zu dieser Stunde als menschliche Bewährungsprobe. Manchmal wird es mir heute scheinen, als seien wir damals weiter auf dem Wege gewesen als heute. Man erkennt daran sozusagen, er ist stolz darauf und hebt das gewissermaßen hoch. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass er die Erinnerung an die Freunde aus Auschwitzer Zeiten und die dort in seinen Augen erwiesene menschliche Bewährung nutzte, um sich selbst vor einer gründlichen Gewissenserforschung über diese Zeit zu bewahren und sich in gewisser Weise auch frei zu sprechen. Denn die kritische Frage liegt hier nahe. Galt die menschliche Bewährung des Einzelnen, von der er im Tagebuch sprach, nur für seinen Einsatz für die französischen Zwangsarbeiter? Hätte sie nicht mit dem gleichen Recht auch für die Ostarbeiter und die KZ-Häftlinge im Lager Monowitz gelten können? Ja, müssen. In allen verfügbaren Quellen, sowohl aus Auschwitz wie aus der Nachkriegszeit, findet sich kaum ein wirklich empathischer Gedanke an die Opfer der Baumaßnahmen der IG Farben. Und wenn sie denn im vertrauten Kreis oder im Gespräch mit seiner Frau geäußert wurden, so fanden sie keinen Weg in seine Aussagen vor Gericht, denn in Monowitz hat er ja nichts Illegales oder Strafbares gesehen, wie er ja in Nürnberg ausgesagt hatte. Mit dieser Aussage, um deren Unrichtigkeit er wusste, musste er in Zukunft leben und, so ist meine Deutung, er musste daran leiden. Die Vermutung drängt sich auf, dass die französischen Freunde zum Anlass einer doppelten Verdrängung wurden. Zuerst in Auschwitz-Monowitz, dann im Goslar der Nachkriegszeit. In der französischen Zeitgeschichtsforschung ist der Anti-Nazi-Assesseur Schneider zu einer berühmten Figur geworden. Seine französischen Freunde haben durch viele Zeitzeugen-Interviews seinen Ruhm systematisch aufgebaut und befestigt. Die Historiker sind ihm gefolgt. Allerdings bleiben in der französischen Forschung seine Persönlichkeit, seine Motive und seine genaue berufliche Tätigkeit in der IG Auschwitz völlig unterbelichtet, denn die kennt die deutschen Quellen nicht. Damit korrespondiert seine völlige Unbekanntheit in der deutschen zeithistorischen Forschung, ein Zustand, dem ich durch meine Biografie mir bald abhelfen möchte. Auch seine publizistische Tätigkeit, die er schon 1946 mit selbstverlegten Broschüren beginnt und mit Engagement, aber ohne öffentlich sichtbaren Erfolg weiterführt, scheint eine Flucht auf eine andere Ebene mit Auseinandersetzung zu sein. Diese Texte sind nie auf seine eigene Person bezogen, eher allgemein auf die neuen Orientierungen dieser Zeit und für deutsche Konservative dieser Jahre nicht ungewöhnlich, überhaupt nicht ungewöhnlich. Kampf gegen eine vermeintliche deutsche Kollektivschuldthese, Abendland, Europa, der Kampf gegen die Vermassung, Parlamentarismuskritik, elitäre Selbstwahrnehmung, das sind im Grunde die Stichworte, die man immer wieder finden kann in seinen Texten. Und in diesen Orientierungen trifft er sich nicht nur mit seinem eher rechtskonservativen Bekanntenkreis, den er um sich herum versammelt, sondern auch mit seinem literarischen Idol Ernst Jünger, mit dem ihn seit 1954 ein intensiver Briefwechsel und viele Besuche so stark verbinden, dass Jünger 1968 den Tod seines alten Freundes beklagt, als ihn in Rom die Nachricht von Schneiders überraschendem Ableben, er war gerade einmal 58 Jahre alt, aus Goslar erreicht. Er war mit Jünger seit 1954 in Kontakt gekommen, weil er den Goslarer Kulturpreis ihm verleihen wollte und hatte sich mit ihm angefreundet. Der Briefwechsel im Marbacher Literaturarchiv belegt das in eindeutiger Weise. Jüngers prekäre Rolle als intellektueller Totengräber der Weimarer Republik hat er nie hinterfragt. Ihre beiden Lebensparallelen und zuweilen arroganter Elitismus der wenigen, wie es Daniel Mora formuliert hat, überdecken diese Differenzen. Er hat ebenfalls nie bedacht oder gar offen formuliert, dass er selbst schon als Student in München von Hitler abgestoßen war, während sich Jünger zur gleichen Zeit noch von Hitler fasziniert zeigte, bevor er dann ab 33, 34 sich von ihm abgewendet hat. Diese Differenzen bleiben aber zwischen den Männern unausgesprochen. So sehr er sich verbal von den Verbrechen der Nationalsozialisten abgrenzt, in öffentlichen Reden zum Beispiel, so sehr bleibt er seinem alten Chef Dürrfeld in einer schwer erklärbaren, besonderen Beziehung, wie es heißt, verbunden. Sie bleibt ein großes Rätsel, selbst wenn man bedenkt, dass persönliche Loyalität und Treue für Schneider erklärtermaßen hohe Ziele waren. Er hält ihm 1967 hier in Essen-Kettwig eine Grabrede, in der kaum vorstellbar das Wort Auschwitz nicht einmal vorkommt, obwohl sie sich sozusagen da im Grunde mehrere Jahre aufgehalten haben. Er beklagt darin den Tod des begnadeten Ingenieurs und hebt die Reinheit seiner Seele hervor. Seine Aussagen in Nürnberg für Dürrfeld stehen in klarem Widerspruch zu dem, was er im vertrauten Kreis über Auschwitz gesagt hat, gerade auch gegenüber einem Mann wie Hans Deichmann, das habe ich davon gesprochen, den das, was er in Auschwitz sah und von Schneider hörte, zum aktiven Widerstandskämpfer gegen sein eigenes Vaterland werden ließ. Wir müssen deshalb eine gespaltene Persönlichkeit konstatieren. Den Titel seines autobiografischen, aber ohne Verfasserangabe, im Selbstverlag seiner Frau erschienenen Buches »Traumatinische Irrfahrt« von 1960 könnte man als Motiv oder als Motto über sein Leben setzen. Das Buch greift ein Motiv eines Buchmanuskripts von 1952 aus, als er unter dem Titel »Trauma und Krisis – Tagebuch eines Leidenden« seinen Zustand beschreiben wollte, der Rowohlt Verlag den Text aber, wie ich finde, aus guten Gründen ablehnte. In den über zwei Jahrzehnten seines Lebens nach Auschwitz sieht er sich zunehmend in seinem Anderssein bestätigt, ja sogar als Emigrant im eigenen Land. Diese Art der Selbstwahrnehmung scheint auch ein Schlüssel für seine frühe Distanz zum Nationalsozialismus zu sein. Er konnte und wollte nicht so sein wie alle anderen. Er wollte sich abheben. Am Beginn des Vortrags habe ich auf die Kapitelüberschrift »Die in Auschwitz geboren wurden« in Hermann Langbeins Dokumentation über Menschen in Auschwitz verwiesen und damit den Widerspruch zwischen den getöteten Kindern im KZ und der in Auschwitz geborenen jüngeren Tochter Helmut Schneiders herausstellen wollen. Wie eine Ironie des Schicksals mutet es an, dass eben dieser Hermann Langbein, der selbst ja das KZ Auschwitz überlebt hatte und so viel für die Erinnerung von Auschwitz getan hat, 1967 in der Vorbereitung eben dieses Buches über Menschen in Auschwitz an Schneider schreibt, er wollte in sein Buch auch Aussagen von jenen IG-Mitarbeitern einfügen, die Häftlingen geholfen hatten, und er hatte sie unter anderem danach gefragt, ob sie etwa an Sabotage gedacht hätten, was aber alle ablehnten. Und im Rahmen der Recherchearbeit für sein Buch bittet er jetzt Schneider, jetzt als einen, der das System von damals ablehnte, wie Langbein formuliert, seine Eindrücke aus Auschwitz zu schildern. Seine auf den ersten Blick schwer verständliche, aufgewühlte Reaktion auf diese eigentlich ganz normale Anfrage des Hermann Langbein hält Schneider in seinem Tagebuch fest. Der Sekretär Langbein vom Comité International des Camps, also dem Lagerkomitee, schreibt aus Wien: Er will von mir erfahren, welche Eindrücke ich in Auschwitz als einer, der das System von damals ablehnte, gewonnen und wie ich die Probleme, die sich mir dort stellten, gemeistert hätte. Ob der Briefschreiber wohl ahnt, wie viele Fragen sein Brief auslöst? Ob Briefschreiber Langbein wohl ahnt, wie viel Zweifel und Skeptizismus von mir überwunden werden müssen, bevor ich auf sein Begehren eingehen kann? Eigentlich war das ja eine ganz normale Frage nach seinen Erfahrungen in der IG Auschwitz gewesen. Man hätte erwarten können, dass Schneider wie einige seiner Kollegen eine entsprechende Antwort niederschreiben würde. Er hätte aus diesen 3 Jahren und 4 Monaten genug berichten können. Er hätte einen differenzierten Bericht geben können, der Langbeins Buch um wichtige Aspekte hätte erweitern können. Aber wir spüren, wie sehr ihn diese Anfrage bewegt. Schneider entschließt sich erst nach langem Zögern, nach mehreren Wochen, zu einer Antwort an Langbein, die aber keine wirkliche Antwort war. Denn die unverhoffte Bitte des österreichischen Altkommunisten hatte schmerzhaft den Punkt in seinem Leben berührt, den er über 2 Jahrzehnte verdrängt hatte, nämlich eine wirklich persönliche Auseinandersetzung mit so einer Rolle in Auschwitz und wie er die Probleme dort gemeistert hatte. Man muss im Grunde Langbein dankbar sein dafür, dass er sozusagen diesen Brief geschrieben hat, denn damit sozusagen wird am Ende deutlich, sozusagen, dass Schneider noch nicht zum Ende gekommen war. Und so schreibt er auch im Grunde nur einen ganz schlichten Satz an Langbein zurück, dass er noch nicht ans Ende seiner Überlegungen über Auschwitz gekommen sei. Und das 20 Jahre nachdem, sozusagen, nachdem dies alles geschehen war. Das ist sozusagen die Geschichte von Helmut Schneider, der dann ein Jahr später gestorben ist und insofern nicht mehr dazu gekommen ist, etwa Langbein sehr persönlich zu treffen, was der ihm angeboten hatte. Und er stirbt dann 1968 relativ früh mit 58 Jahren. Ja, meine Damen und Herren, das ist sozusagen die Geschichte von Helmut Schneider. Eine, wie ich finde, spannende Biografie, die ich sozusagen mit großem Interesse sozusagen aufgegriffen habe, weil ich glaube, dass sie einen Blick wirft sozusagen auf die besonderen Lebensbedingungen gerade eines Juristen im 20. Jahrhundert, in der er sozusagen ohne eigene Schuld in eine moralische Zwangslage hereingeraten war. Ein spannendes Leben insofern, weil man sehr genau beobachten kann, wie aus einem dem NS-fernen Studenten sozusagen ein systemischer Mittäter wird dabei, der sozusagen daraus die Konsequenzen zieht in Auschwitz und sich sozusagen kritisch entwickelt, sozusagen durch seine Freundschaft zu den Franzosen, der aber dann nach 1945 sozusagen im Grunde seinem Chef treu bleibt und im Grunde die Aussagen bestätigt, die also von den IG-Farben-Anwälten vorgegeben worden sind dabei. Ich finde diese Biografie deshalb interessant, weil sie im Grunde eine Art von Verlebendigung des Problems darstellt, was wir ja in der Beobachtung des Dritten Reichs und seiner Nachwirkungen immer wieder beobachten können. Es ist extrem schwer, sozusagen generelle Aussagen zu treffen, aber ich finde, in der Analyse der Biografie eines einzelnen Menschen kann man sehr genau reinschauen, was da für Schwierigkeiten zu überwinden waren und welche moralischen Optionen gegeben waren. Das, glaube ich, ist das die Botschaft, die an dieser Biografie herauskommt. Ich will eine Schlussbemerkung machen zu dem Titel, den ich gewählt habe, bislang, jedenfalls für das Buch und auch für den Vortrag, die Verdrängung. Ich habe schon mit vielen Leuten darüber gesprochen, nicht zuletzt auch mit der Tochter von Helmut Schneider, die mir all das Material zur Verfügung gestellt hat, von dem ich hier heute erzählt habe. Der Begriff der Verdrängung taucht als Quellenbegriff natürlich nicht auf bei ihm. Er sagt nicht selber, ich verdränge etwas dabei. Aber ich glaube, es gibt sozusagen sehr viele gute Gründe, davon zu sprechen, sozusagen, dass er in der Tat diese Erfahrung verdrängt und sich sozusagen nicht der Auseinandersetzung stellt, die er an sich hätte machen müssen. Insofern bin ich sehr glücklich gewesen, dass ich auf diese Passage im Tagebuch gestoßen bin, was nicht ganz einfach zu lesen ist, und dass ich vor allen Dingen dann in Wien den Brief gefunden habe, den er an Langebein geschrieben hat dabei. Das war ein wirklicher Glückszufall, der sich da ergeben hat. Und als ich das Ding in Händen gehalten habe, war für mich im Grunde die Geschichte rund geworden. Die fing an eben mit dem Kapitel aus dem Langebein-Buch über die Kinder, die in Auschwitz geboren wurden und getötet wurden, und hört auf sozusagen mit der Anfrage eben dieses Mannes an Schneider im Jahr 1967, wie er es denn in Auschwitz gehalten hätte. Und das ist sozusagen der Punkt, an dem Schneider sozusagen getroffen wird. Und er zeigt sich im Tagebuch getroffen. Und das fand ich sozusagen den letzten spannenden Aspekt bei dieser Biografie. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Danke.
Die Lebensgeschichte von Helmut Schneider, einem deutschen Juristen in der NS-Zeit, erforscht und erzählt vom Historiker Winfried Schulze. Weitere Infos zum Vortrag, zum Redner und zum Veranstalter des Vortrags gibt's wie immer auf unserer Seite. Ich bin Katrin Ohlendorf, macht's ja gut, wollte ich gerade sagen, aber ich habe noch einen Tipp für euch. Falls ihr am 13. Mai in der Hauptstadt seid oder in der Nähe von Berlin, da findet der Salon Sophie Charlotte der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften statt. Der Eintritt ist kostenlos. Der dreht sich um die Frage, ob wir eine neue Aufklärung brauchen. Wir, der Hörsaal, sind da Medienpartner und vor Ort. Wenn ihr uns treffen wollt, uns was erzählen, Fragen oder vielleicht Vorschläge für Themen oder RednerInnen habt, dann kommt vorbei und sprecht uns an. So, jetzt aber wirklich. Tschüss, macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.